Ich würde ja gerne mal Mäuschen spielen bei der Leitstelle. Und da wurde ich jetzt auch eingeladen. Ich soll doch mal vorbeikommen, weil ich kann das immer noch nicht glauben, was teilweise die Leute da echt sagen. Und dass so viel auch in der Leitstelle, ich sage jetzt mal nicht abgelehnt wird, aber schon woanders hin manövriert wird, dass da eben kein Rettungswagen rausfährt. Also die sollen ja schon wirklich viel, viel abturfen.
Ja, also ich bin ja jetzt auch wieder zwei Dienste gefahren. Ich glaube in Summe 17 Einsätze und kein einziger Notfallpatient war dabei. Und es war wirklich alles von, können Sie mal den Pflegedienst anrufen, über Verwahrlosung, also soziale Indikationen. Und auch da fragt man sich oder fragt mich dann die Leute, wenn ich das in dem TikTok ein bisschen auf die Schippe nehme. Also ich weigere mich zu glauben, dass es solche Menschen gibt. Was erzählen die denn der Leitstelle? Tja, das ist die große Frage. Was erzählen die Leitstelle? Bei uns steht ja auch nicht drauf, ruft mal den Pflegedienst an. Bei uns steht dann irgendwie sowas wie Bauchschmerzen. Was dann daran liegt, dass die anrufen und sagen, ja, wenn der Pflegedienst nicht kommt, dann kriege ich starke Bauchschmerzen, weil mein Beutel muss gewechselt werden. Oh, sie haben starke Bauchschmerzen. Ja, wenn der Pflegedienst nicht kommt, oh ja, drohende Gefahr. Alles klar, dann kommt ein RTW. Ja, und zack, stehen wir da.
Ist so, ist so. Es braucht einfach gute Ersthelfer und um das vielleicht auch abzudeckeln. Und um die geht es nämlich heute. Ihr habt uns ganz lange darum gebeten und seid uns wirklich schon, ja, ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass wir schon gesagt haben, ja, kommt schon irgendwann noch. Heute machen wir es. Wir gehen zu den Schulsanitätern.
Ja, und wir sprechen über etwas, was wir teilweise echt schlecht machen.
Was? Machen wir?
Oh. Ja, die Magdalena.
Die Magdalena, ja. Die werden wir gleich rannehmen. Bis gleich.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Rannehmen, sorry, ich wollte es gar nicht so falsch sagen. Magdalena, wir werden dich nicht rannehmen. Wir werden nur deine E-Mail vorlesen und fanden das ganz spannend, was du da geschrieben hast.
Ich habe jetzt kürzlich einen TikTok gesehen, da ging es um einen Porsche GT3 RS. Matthias Malme, die hat sich den Porsche GT3 RS angeschaut, der mit, oder der elektrisch betrieben wird, komplett, bis zu 1100 PS. Und da war eine Warnleuchte, das kennt man übrigens auch von Drehleitern, die haben auch so einen Überspannungsschutz. Wenn du zum Beispiel mit der Drehleiter fährst und kommst dann in die Nähe von Stromleitungen oder so, dann fängt eine Lampe an zu blinken, dass Strom fließt und dass Spannung anliegt. Und an diesem Auto war eben auch für den Fall, weil da ja krasse Akkus drin sind, war eben da auch eine Leuchte. Und wenn die rot leuchtet, dann liegt am Auto Spannung an. Dann soll man sich auf jeden Fall von dem Auto fernhalten, weil es gibt ein Problem. Und dann fragte der Matthias Malmendi den Porsche-Ingenieur, was passiert denn dann, wenn ich es anfasse? Naja, dann fließt der Strom durch dich, also durch deinen Körper in den Boden.
Passiert da wohl.
Ja, und was bedeutet das? Ja, und dann wurde es wirklich konfus, weil daraufhin antwortete dann dieser Porsche-Mensch, dass sich dann im Blut irgendwas bilden würde und dann würde man eine Blutvergiftung bekommen. Und daran würde man dann sterben.
Blutvergiftung durch Strom. Interessant.
Genau.
Ja.
Also es sind nicht Herzrhythmusstörungen dein Problem, Quatsch. Nicht Verbrennungen an der Eintrittsstelle oder vielleicht an der Austrittsstelle oder sonstige Dinge. Nein, die Probleme sind eine Blutvergiftung. Also das habe ich noch nie gehört.
Nee, da metabolisiert dann wahrscheinlich irgendwas und schon bist du halt vergiftet. Ne? Vergiftet durch Strom.
Ich habe das dann gegoogelt, weil man soll ja, ich dachte mir, okay, ich kann es mir am besten will nicht vorstellen, aber vielleicht gibt's das ja. Ich weiß nicht, ob man seitens Porsche schlecht gegoogelt hat. Ich meine, es geht ja auch um Autos und nicht um menschlichen Körper. Aber es gibt tatsächlich ein anderer Begriff für die Sepsis, ist Blutstromvergiftung.
Ach was.
Aber der Blutstrom hat ja genauso viel mit dem Strom zu tun wie der Strom eines Flusses mit Strom. Also insofern.
Herrlich. Ist wieder was für gewisse Fernsehsendungen, glaube ich, sowas reinzupacken.
Und eine Sepsis, also eine Vergiftung, die entwickelt sich ja. Aber wenn ihr jetzt von einem Blitz getroffen werdet, dann sterbt ihr nicht eine Woche später an einer Blutvergiftung. Wenn, dann vermutlich direkt.
Ja, genau. Blutstromvergiftung. Also sollst du nicht immer so gegen die Leute hetzen oder bashen. Ne? Wo wir übrigens gleich zu Magdalena kommen. Die hat uns nämlich geschrieben aufgrund unserer Folge 116. Ich finde euer Bayern-Bashing teilweise richtig schlecht. So stelle ich mir Magdalena gerade vor übrigens. Ne? Ja, bei uns ist halt alles geregelt als im Rest von Deutschland. Liegt aber auch daran, dass es zumindest bei uns im Rettungsdienstbereich noch keinen Telenotarzt gibt. Schlechter oder halt auch gar keinen Empfang. Und ja, bei uns fahren Notärzte halt selbst NEF. Aber wenn du teilweise eine Stunde vom nächsten Krankenhaus aus fährst, nicht unbedingt E.ON Maximalversorger, was auch immer das bedeutet, bist du froh, wenn dann ein selbstfahrender Notarzt kommt. Bei uns sind diese dann auf den neuesten und aktuellsten Stand. Und ja, sie arbeiten teilweise parallel in der eigenen Arztpraxis und haben halt einen anderen Kittel an. Ich würde mal vorschlagen, dass ihr mal selbst eine Schicht bei uns in Bayern fahrt, bevor ihr auf Bayern rumreitet.
Liebe Grüße, Max. Das Ding ist, die Bayern reiten ja selbst auf sich rum. Ja,
ist so.
Also uns können jetzt mal die bayerischen Not- und Rettungssanitäter mal sagen, was sie dazu hat zu sagen. Ob sie das auch so sehen, dass sie froh sind, dass überhaupt jemand im weißen Kittel kommt. Ich nehme das ehrlicherweise nicht so wahr, dass man wirklich froh ist. Ich war noch nie froh, einen Notarzt zu sehen. So, oh mein Gott, danke, weil wir wissen gerade gar nicht mehr, was wir tun sollen. Wir sind an der völligen Änderung unserer Kräfte und unserer geistigen Kompetenz. Gut, dass du da bist. Gut, dass du angeflogen kommst. Das habe ich mir noch nie gedacht. Deshalb, aber gut.
Ja, also es ist ja kein komplettes Bashing. Aber es ist schon interessant, wenn ein Land gegen den kompletten Strom fließt und dort dann, der war gut. Da dann echt einiges an sich ziehen. Wir sind nicht die Einzigen, die darüber reden. Wir sind auch nicht die Einzigen, die da einiges sehr komisch finden oder auch sehr übermütig. Ich rede wieder mal von der ärztlichen Kunst. Ja, auch wir haben in Rostock darüber geredet, in unserer Fortbildung, hatten einen kleinen Diskurs, war auch sehr spannend. Die eine Sache, wo sich unsere ärztliche Leitung zum Beispiel ein wenig drüber echauffiert hat, in kleinen geschrieben, echauffiert, war eben dieses Wort substituieren, das Substituieren von Notärzten. Da hat man sich wirklich dran aufgehangen, dass man eben denkt, Notfallsanitäter würden jetzt hier einfach mal den kompletten Notärzte substituieren, also ersetzen. Ja, dem ist ja nicht so. Es steht da, substituieren tatsächlich in der Reformsempfehlung, aber es geht nicht darum, alle Ärzte zu ersetzen, sondern ich glaube, es geht eher um den Notarztmangel zu substituieren. Egal, aber ist immer wieder spannend, in Bayern rumzukommen. Sauerstoffgate kam zuerst, dann wurde das ein bisschen geändert. Dann die Ärzte, die da teilweise mit Hausschuhen ankommen, was wir ja schon mal gesehen hatten, das eine Bild, man kann sich noch dran erinnern, wie der da ankam. Ja, okay, dann kommt der halt so. Aber die kommen halt auch aus der Arztpraxis, finde ich spannend und sind halt nicht so wie bei uns anderen manchmal stationiert mit einem NEF-Fahrer.
Und die fahren selber mit ihrem eigenen NEF zur Einsatzstelle und dann musst du die entweder, muss irgendwer dieses Auto hinterherfahren oder du musst den Notarzt dann wieder zu seinem Auto zurückbringen.
Genau.
Also ganz merkwürdiges System einfach, verstehe ich nicht so ganz. Gerade da wäre es dann angezeigt zu sagen, okay, wie können wir den Kompetenzen von diesem Arzt auf den Notarzt übertragen, wobei es ja auch darum Kompetenzen gibt, wie Sauerstoffgabe oder so, wo man halt sagen muss, ganz ehrlich, da bräuchte es eigentlich gar keinen Notarzt für.
Ja.
Zumindest hat mir das jetzt auch eine Kollegin erzählt, die eigentlich aus Franken kommt und mit der ich fahre, die sagt, sie fährt selten, aber ab und zu fährt sie noch da und sie sagt, es wäre wirklich so Katastrophe dort, dass sie wirklich Ärger kriegt, wenn sie was alleine macht als Notfallsanitäterin.
Ist so.
Und
du musst ja auch mal bedenken, wir haben ja um gleich mal auf die nächste E-Mail so ein bisschen einzige, die kam. Wir haben ja auch für alles mögliche Prozesse, Management, schieß mich tot, Qualitätsmanagement, an die wir uns halten müssen. Also selbst ein Einsatz ist im Qualitätsmanagement ja beschrieben, wie der so grob abläuft. Zumindest bei einigen in unseren Prozessen, in unseren ist es zum Beispiel so. Und hier wird eben auch gefragt, ob wir bei uns im Rettungsdienst QM-Systeme haben. Ja, ob das denn gerne gesehen wird auf Arbeit, ob uns das wichtig ist und welche Wertigkeit das Ganze im Rettungsdienst hat. Und QM-System, frage ich dich jetzt mal, du bist ja bei einem privaten Anbieter, habt ihr, oder?
Ob wir was haben?
Qualitätsmanagement, QM.
Natürlich haben wir Qualitätsmanagement.
Natürlich, ja, das kommt wie aus der Pistole geschossen.
Ich bin auch TÜV-geprüfter Qualitätsmanagementbeauftragter.
Du?
Mhm.
Ja, herzlich willkommen, da haben wir schon mal zwei hier unter uns. Ja,
also damals im Studium hatten wir nämlich so eine Klausur Arbeitssicherheit und so und da haben wir tatsächlich, wenn wir die Klausur bestanden haben, das war die QMB-Prüfung, habe ich ein Zertifikat. Ich bin jetzt TÜV-geprüfter Qualitätsmanagementbeauftragter.
Ja gut, dann können wir unsere Zertifikate jetzt zusammenhalten.
Genau, und das Einzige, was ich weiß, ist, ich schaue in die DNA 9000 und 9001, so, wenn es irgendwas
einfach
zu klären
mal reingucken, genau, ja, bei uns ist es ähnlich, also auch die Prüfung und alles machen müssen und den Test und dann hat man ein Zertifikat bekommen und jetzt geht es dann eben weiter. Bei uns ist ja so eine Riesenprozesse, also auch das Programm an sich heißt irgendwie Konsens, was wir da noch benutzen, soll ja irgendwann mal geändert werden, bin ich gespannt, aber da steht wirklich alles drin. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann da zugreifen, wenn er eine Frage zu irgendwas hat, Autounfall, keine Ahnung, ist krank geworden oder wo muss ich, keine Ahnung, wie muss ich den RTW wischen, da gibt es für alles eben solche Prozesse und QM wird im Rettungsdienst definitiv gelebt, ich glaube in fast allen. Und ja, der Georg, den du irgendwie auch getroffen hast, der hat ein hübsches Bild übrigens dazu geschickt hier. Ich glaube, das war in Linz sogar, ne? Wenn ich das mal so sehe, auf einem Rettungsdienst-Symposium. Genau, steht auch dran. Ne? Und der wollte das eben wissen, wie wird das so gemacht. Ja, wir haben Audits bei uns, also sowohl interne als auch externe Audits. Ne? Audits sind immer so Überprüfungen, wo Leute dann entweder von intern ankommen und gucken, ne? Werden Prozesse umgesetzt, gibt es ein Fehlermanagement, wie funktioniert das, wie gut sind die auch die Mitarbeiter darauf geschult, also wie wissen sie Bescheid?
Deshalb ist die goldene Regel, wenn der TÜV vorbeikommt, dann haben alle Rettungsmittel Wachverbot. Ja. Die müssen morgens um 9 Uhr zum Bäcker kommen, die sollen sich vor 16 Uhr, sollen die sich nicht mehr auf der Wache blicken lassen.
Ist so.
Also wenn hier ein TÜV-Prüfer zuhört, das ist kein Zufall, dass die Rettungsmittel komischerweise immer alle weg sind, wenn
sind
ihr da seid.
Alle voll beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn der TÜV kommt oder die DEKRA oder wer euch auch immer prüft da gerade. Ist wirklich so. Die Kollegen versuchen sich immer fernzuhalten. Und ja, wir hatten letztens auch erst ein externes Audit. Das war echt spannend, weil ich persönlich fand, es war nicht mal mehr so eine Stichprobe, sondern die hat uns wirklich alles einmal aufgehoben, hat einmal reingeguckt und gesagt, so, das will ich jetzt auch noch sehen. Und das auch noch. Wir konnten ihr viel beschreiben, sie war auch sehr begeistert. Gab natürlich ein paar, das heißt nicht Mangel, sondern es heißt, ach, das Wort fällt mir nicht mehr ein gerade. Aber auf jeden Fall, wenn irgendwas nicht so ganz korrekt oder positiv ist oder nicht beantwortet werden kann, dann musst du dann im Nachhinein das Ganze nochmal korrigieren, dir Gedanken machen, PDCA-Zyklus sage ich nur, und dort dann überlegen, wie du das verbessern kannst. Ne? Und wird das denn richtig abgezeichnet, geprüft nochmal? Also so eine Prozesse finden auf jeden Fall im Rettungsdienst auch statt. Neben Retten und Autowaschen und so weiter müssen wir sowas eben auch immer noch nicht teilweise, sondern wir müssen es leben.
Dem einen oder anderen sind vielleicht, da wo man, glaube ich, Qualitätsmanagement direkt sieht, ist, wenn man eine Dienstanweisung in den Händen hält oder ein Dokument, erkennt man dann meist daran, dass dann immer unten dieses typische, dass dann drei Spalten unten sind und da steht dann erstellt durch, geprüft durch, freigegeben durch, genau. Versionsnummer, Datum etc. Das ist so typisch Qualitätsmanagement. Also so will die Norm, dass Dokumente quasi dann gestaltet sind. Deshalb ist das so. Das schreiben die dann nicht aus Spaß hin, sondern wenn man, wie gesagt, Qualitätsmanagement machen möchte, dann braucht man zum Beispiel solche Dokumente. Wenn man solche Dokumente nicht hat oder diese Form nicht erfüllt, dann kriegt man auch gar kein TÜV-Siegel.
Ist manchmal nervig und ich kann auch sagen, es ist manchmal wirklich anstrengend. Also gerade wenn ich ein Dokument ändern möchte, weil im Layout sich irgendwas geändert hat. Wir haben ja auch so zentrale Prozesse und auch zentrale Dokumente. Da kommt immer hier so eine Fußzeile mit Logo und unten kommt eben diese Spalte hin. Und dann passt das auf meine Dokumente manchmal nicht mehr. Und dann druckst du statt zwei Seiten doppelseitig, druckst du plötzlich drei Seiten, weil da irgendwie noch eine Zeile dazugekommen ist. Und das dann abzuändern, das ganze Dokument muss dann wieder durch diesen Prozess der Genehmigung, der Freigabe. Und das ist manchmal doch sehr anstrengend. So ein Nachteil davon, weil man hier eben auch auf die gewissen Instanzen wartet, wie keine Ahnung, Wachleiter und eben die höheren Instanzen, die das dann eben freigeben, die QMBs und QMAs und ja, da wird es dann manchmal ein bisschen haarig, anstatt einfach mal nur kurz einen Schreibfehler zu ändern oder, keine Ahnung, die Tabellenfarbe auf eine andere Farbe zu ändern. Nee, das muss
ja, aber vielleicht ist das ja dann nicht mehr Corporate Design und
ja, kann ich verstehen.
Dann möchte die Person, die es prüft, möchte das dann gar nicht freigeben und dann hat das dann wieder seinen Sinn, weißt du?
Trotzdem, also letztens ein Dienstbuch ausdrucken wollen, da haben wir immer so zwei Seiten, ne, mit vorne Wachbuch, also Wachbuch bei uns und hinten stehen die Aufgaben und ja, die Tabelle hat sich ein bisschen verschoben, sodass du auf der dritten Seite quasi das Ende der Tabelle einfach nur noch drauf gedruckt hast und dann habe ich da so ein paar Leerzeichen weggenommen, beziehungsweise Zeilenumbrüche und schon musste das wieder erstmal durch den Prozess, hat erstmal auch so eine Woche gedauert, also da vielleicht auch zwei. Naja, also das ist so vielleicht der Nachteil dabei, aber es ist eben zentral gesteuert, es ist geprüft, sollte auf Fehler auch geprüft werden oder ähnliches und man hat das dann auch etwas einheitlicher und kann natürlich auch profitieren, dass zum Beispiel eine Rettungswache da schon was entwickelt hat. Ne? Bei uns kann man in diese Prozesse auch von anderen Rettungswachen reingucken und sehe ich eventuell auch Dokumente mit übernehmen. Ne? Beziehungsweise haben sich andere schon Gedanken gemacht, jeder muss das Rad nicht neu erfinden.
Wo auf jeden Fall, also die Stadt, die aus meiner Sicht, das habe ich so noch nicht erlebt, die Meister sind im Durchdeklinieren von Prozessen und für alles einen Prozess haben und eine Anweisung, ist tatsächlich Düsseldorf.
Düsseldorf.
Also alles, wirklich alles. Also jedes Morgen vorm Dienst musst du eine Checkliste führen, abheften und wenn dann herauskommt, dass irgendwas gewesen ist, dann zieht man sich als erstes diese Checkliste und findet dann heraus, aha, wurde das denn überhaupt geprüft? Also, da herrscht noch Zucht und Ordnung auf jeden Fall. Holt man sich Satellitenbilder, wo stand der RTW zu dem Zeitpunkt und holt sich dann noch die Investigativdaten, um es wirklich komplett nachvollziehen zu können, da ist man nicht
das
ohne.
Geht nicht so leger wie in Köln, bei den Jecken, die da immer noch ein bisschen
es ist nur immer gut, ja.
Ja, mal peu, peu.
Apropos, was hat eigentlich heute da mein ärztlicher Leiter erzählt?
Stimmt,
bei euch?
Ja, wir hatten heute den Notfalltag Mecklenburg-Vorpommern von der AG, der Arbeitsgemeinschaft für Notärzte in Mecklenburg-Vorpommern. Und war erstaunt, denn er war quasi, ich nenne es jetzt nicht der Ersatz, aber eigentlich stand ein anderer Referent drauf und plötzlich kam Herr Lechleutner, euer ärztlicher Leiter, soweit ich erfahren habe. Ist das?
Ja, genau. Und Abteilungsleiter Rettungsdienst.
Und der hat mal ein bisschen was aus Köln erzählt.
Was hat er denn erzählt?
Er hat Statistiken rausgeholt, wo ich wieder an dich denken musste, der ja so gern mit Zahlen und Statistiken umher. Es ging einfach darum, in welcher Notfallkategorie, ihr habt so eine Notfallkategorie, eine GV0 bis schieß mich tot?
GVS, genau. Ja, Versorgungsstufen.
Die Versorgungsstufen, die hat er so ein bisschen aufgedröselt, hat darüber geredet, wo fahren oft dann Rettungswagen auch überqualifiziert hin, ne, wo reicht der NKTW, den ihr da habt.
Die drei Stück.
Ja, genau. Und eben auch der Notarzt, man ist da eben auch drauf gekommen, das ausgewertet, dass teilweise bis zu 70% dann teilweise überqualifiziert sind oder bis zu 30% überqualifiziert, je nachdem, welches Rettungsmittel, welche Ausbildung hier betrachtet wird. Fand ich auf jeden Fall nochmal spannend. Dachte so, Mensch.
Komisch, kriegen trotzdem mehr Notärzte, aber gut, weiter.
Ja, ist so, hat er auch gesagt. Und kann man sich ja leider nicht angucken, weil es intern ist. Sonst hätte ich es dir gerne mal geschickt. Aber
also ich habe das ja im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium untersucht. Deshalb kenne ich die Zahlen.
Ich habe immer reingeguckt, ob vielleicht unten irgendwo Louis Teichmann steht. Irgendwo, aber da irgendwie mal aus deiner Arbeit
also ich weiß, rausgenommen hat. Ich weiß, dass er das damals, glaube ich, sogar vorgelegt bekommen hat, weil ich ja im Prinzip die Arbeit von denen gemacht habe. Aber da kam tatsächlich raus, ich habe es verglichen, was wurde alarmiert und was kam nachher dann bei raus, auch wenn es das extrem subjektiv ist. Und es kam so raus, 70% Übertriage. Ja. Also, dass du im Prinzip eigentlich nur sagen kannst, dass mal gerade 30% der Einsätze wirklich korrekt alarmiert werden und der Rest ist entweder zu wenig, aber in der Regel eigentlich viel zu viel geschickt. Ja. Also ein RTW, wo ein NK-RTW reichen würde, ein RTW, wo ein Hausarzt reichen würde, NEF-RTW, wo ein RTW gereicht hätte, sowas. Das ist hier schon extrem. Habe ich aber im letzten Dienst haben wir es wieder gemerkt. Also dann Verdacht auf Infarkt, ja, mit Notarzt. Zum Glück war es direkt um die Ecke, war nämlich dann prompt wieder ein Hubschrauber alarmiert, konnte man direkt abbestellen lassen. Wobei ich den Eindruck hatte, die sind mal wieder gar nicht losgeflogen, sondern haben nur gesehen, ach, die brauchen nur 2 Minuten, dann warten wir die 2 Minuten hier und dann warten wir auf die Rückmeldung. Und ja, das war ein Mann, der sagte, er hätte rechts in der Schulter, in der Brust Schmerzen. Das würde so runterziehen bis in den Beckenkamm. Ist natürlich ein typisches Herzinfarktsymptom. Ne?
Ja.
Und am Ende des Tages kam raus viel Stress. Und
ja, ist so.
Ja, psychogen. Und am Ende war es dann halt so was ganz anderes.
Ja, kann passieren. Ist mir auch letztens 21 Jahre. Auch typische ACS-Zeichen, wirklich alles. Nicht also Brustschmerz, ausstrahlend in den linken Arm, irgendwie nicht auslösbar durch Druck oder ähnliches, Dyspnoe. Und da denkst du erstmal ACS. Auf dem EKG nichts zu sehen, ein ganz normales EKG. Und denkst du, na gut, aber musst du erstmal so verfahren. Und fährst damit in die Klinik, hast noch geloadet vorher. Und nachher kam dann raus trotzdem Interkostalneuralgie. Zumindest wurde es so erstmal diagnostiziert dort. Aber da kann man halt auch
mal. Da muss man ja vorsichtig sein. Ich glaube, da gibt es ein Urteil. Ich meine, das war sogar in Berlin oder irgendwo war das, wo dann auch der Rettungsdienst meinte, ja, ist eine Interkostalneuralgie, ist ja atemabhängig. Und am Ende war es dann doch ein Herzinfarkt.
Ja, da bin ich immer vorsichtig. Deswegen Fand ich es jetzt aber im Gesundheitszustand nicht so schlimm.
Also Atemabhängigkeit ist da nicht immer das einzige Argument. Mhm. Wenn halt was links auf der linken Brustseite ist, dann hat man eigentlich keine andere Chance, außer ins Krankenhaus zu fahren. Es sei denn, der Patient ist jung und will es wirklich vehement nicht, aber links ist halt immer hm. Und was ich aber sagen wollte war, genau, ich bin jetzt in den letzten zwei Diensten bin ich 17 Einsätze gefahren und 16 der Patienten konnten in den RTW einsteigen durch die Seitentür und sich hinsetzen. 16. Oh, das muss man sich mal geben.
Oh, Mann.
Und der eine Patient, die war halt einfach zu alt, um den ganzen Weg zu gehen. Deshalb haben wir sie mit dem Stuhl gefahren. Aber
hätte sie laufen können, hätte sie auch.
Wäre sie auch eingestiegen. Also ja. Wir haben kein einziges Medikament gegeben. Wir haben die Trage nicht benutzt. Wir haben nichts von dem ganzen Equipment, Vakuummatratze, Schaufeltrage, alles nicht benutzt. Wir haben keine andere Funktion vom Defi, also vom Patientenmonitor benutzt, außer Pulsoximetrie und EKG-Schreiben. Wir waren wirklich so, dass wir nichts aus dem RTW benutzt. Also wäre das einfach ein DHL-Lieferwagen gewesen, wo einfach nur Thermometer, Blutzuckermessgerät und Patientenmonitor drin gewesen wäre, dann hätte das völlig ausgereicht. Völlig.
Ich weiß noch, ich bin mal mit einem Kollegen gefahren, nachts auch. Es hieß 30 Jahre Nasenbluten, ne? Da verdrehst du ja schon mal die Augen. Ist einfach so. Und mein Kollege hat nichts anderes getan. Er war der Chef diesmal. Rief beim Patienten an. Telefonnummer stand ja auf der Depesche. Und sagte, guten Tag. Rettungswagen, wir stehen vor der Tür. Kurze Frage, wie geht's Ihnen? Ja, es blutet. Okay, aber es ist Ihnen schwindig, schlecht, übel, irgendwas in die Richtung. Nein, dann kommen Sie bitte runter und steigen Sie ein.
Das ist aber schon extrem.
Das ist wirklich schon, da musste ich auch erst so, hast du das jetzt wirklich gemacht? Echt? Und der Patient kam runter mit seiner Tasche. Ja, ich würde mal gerne in die Klinik, danke. Ja, eingestiegen, Kollege hinten rein. Gab es noch eine Nasenschleuder ran, obwohl das Nasenbluten schon gar nicht mehr so arg war. Und ab in die HNO. Ne? Ja, nicht zu empfehlen, das immer wieder zu machen, aber da waren wir einfach, ich glaube, es war auch sehr, sehr viel an Einsätze an dem Abend und irgendwann hat der Kollege einfach nur gesagt, nee, da rufst du jetzt an.
Ich habe aber auch beobachtet, dass das manchmal Angehörige machen, weil sie das Problem dann auch so vom Hals haben wollen.
Kommt manchmal so vor, oder?
So nach dem Motto, ach, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, nee, ich muss ja zur Arbeit. Ach, weißt du was, dann rufe ich den Rettungswagen, kümmern die sich, dann kann ich nämlich zur Arbeit danach. Also habe ich jetzt schon öfter so den Eindruck gehabt und letztens haben wir es einfach mit einem Angehörigen, wir haben einfach eine komplette Kreisdiskussion geführt. Also ich glaube, es war so ein richtiger Mann und sagte, seine Mutter wäre schläfrig. Hm. Und ich dann so, okay, wann denn? Um 2:30. Ich so, abends? Ja. Ich so, aha. Hat aber gar nicht gecheckt. So, hä? Ist man nicht immer um 2:30 schläfrig? Aber gut, erzählen Sie weiter. Jedenfalls, sie hatte 39 Grad Fieber und war deshalb schläfrig. Ey, ja, ich habe Angst, dass der Blutzucker entgleist. Blutzucker ist 200. Ja, aber, ja, also der wird jetzt nicht in 2 Minuten bei null sein. Und wenn, außerdem, Sie haben ein Messgerät, Sie können den ja tracken, den Blutzucker. Und am Ende des Tages war es so, er wollte hier den Helden spielen, den Mann, war aber eigentlich, wollte er gar nicht da bleiben. Er wollte weder auf sie aufpassen, er wollte eigentlich, dass sie ins Krankenhaus kommt, damit er zur Arbeit gehen kann und so, damit das problemlos ist. Das hat er sich aber nicht getraut zu sagen. Weil wir haben wirklich gesagt, was haben sie denn? Ja, 116, 117 angerufen, das ist ein Fehler im Gesundheitssystem, dass sie dann kommen, den Wagen habe ich ja nicht bestellt. Und dann meinten wir, okay, was wünschen Sie sich? Dann sagte er, das war das Beste. Sag mal, Sie müssen mich hier nicht für blöd verkaufen. Ich habe hier eine Ahnung, was Blutzucker ist und so. Und dann sage ich, ja gut, aber jetzt mal bei aller Liebe, Sie verkaufen uns ja für blöd, weil wir haben die medizinische Ausbildung, wir sagen Ihnen, es besteht gerade keinen Grund zur Sorge. Jetzt sagen Sie einfach, doch, das ist so. Dann sagt, ja, wenn ein Arzt am Telefon sagt, ich soll den Notruf wählen, dann sage ich, ja, aber der Arzt war doch gar nicht hier, der hat sich den Patienten doch gar nicht angeschaut, aber ich habe dem alles ganz genau beschrieben. Und dann meinten wir, okay, was möchten Sie denn jetzt, was wir jetzt tun? Was möchten Sie? Ja, ich will einfach nur dieses Gesundheitssystem, das ist doch am Arsch. Ja, aber was möchten Sie jetzt in der Situation, was wir jetzt machen? Wir haben ungelogen 1 Stunde lang nur diskutiert, einfach nur diskutiert. Und möchten Sie, dass wir Sie ins Krankenhaus fahren? Nein, ich möchte, dass Sie jetzt hier stirbt, vor Ihren Augen. Das war dann ein ganz merkwürdiger Humor irgendwie. So, nein, was möchten Sie denn, was wir tun? Kennst du dieses, what is it, what you want? What is it, what do you want?
Und, oder mein typischer Aussage, was ist jetzt das Problem? Jetzt. Ja, also vor 3 Wochen.
Ja, und
jetzt.
So haben wir dann halt 1/2 Stunde rumdiskutiert. Ich war schon so drauf und dran zur Kollegin, sollen wir nicht einfach transportieren, damit wir dieses Problem so sind. Meinte, nein, ich mach das aus Prinzip nicht. Oh. Der muss das jetzt mal lernen.
Und also so zwei Peine des Tages oder? Ist er dann dort. So zwei, sie möchte nicht, aus Prinzip. Er möchte einfach nur erzählen, was los ist.
Ja, die Patientin, das muss man dazu sagen, wir haben die Patientin gefragt. Die Patientin war noch komplett selbstbestimmt und sie wollte auch nicht ins Krankenhaus. Wir haben ihm gesagt, was er machen kann und wann er wieder anrufen darf, wenn tiefe Bewusstlosigkeit herrscht und er einen Zucker von 60 misst. Ansonsten haben wir sie dann in Ruhe gelassen, sind gefahren und man war nie wieder gesehen. Aber auch da haben wir 60 Minuten lang rumdiskutiert am Ende des Tages. Wir waren 60 Minuten da gebunden.
Ja, das ist, ist wirklich so. Und wir haben in letzter Zeit jetzt ein paar mehr richtige Notfälle gehabt. Also ich kann mich mal nicht beschweren, ich mache jetzt mal die andere Seite. Ja, wir hatten von Reanimation mit Telefonreanimation über gestern zum Beispiel auch wieder Intoxikation, Alkohol mit Drogen und der letzte Einsatz, den ich jetzt hatte, da war auch in unserem, wir haben so einen Club, der heißt Bunker. Ja, dementsprechend ist da auch mal Goa Trance, hast du nicht gesehen, Party ohne Vorurteile, aber da passiert halt öfter mal was. Und es hieß eben nur Zustand nach K.O.-Tropfen und das Coole war, der Security, die sind eigentlich ganz cool, die holen die immer schon raus und sagen so, hier, komm mal her, sie ist bewusstlos. Sie steht mit ihren Freunden so Arm in Arm, ne, steht also selbstständig. Ist das Mädel da hinten? Ja, die ist nicht bewusstlos. Doch, die ist bewusstlos. Siehst du, die Augen zu. Die steht. Die ist nicht bewusstlos.
In der stabilen Seitenlage.
Genau, ne? Ja, ich so, ja gut, komm, dann soll sie mal bewusstlos einsteigen und so weiter. Hatte aber tatsächlich erzählt, dass sie irgendwie um 3 Uhr mal ausnahmsweise kurz vor einem süßen Typen am Glas genippt hat. No, und da hat sie wohl ein bisschen kräftigeren Schluck genommen und danach ging es so über 2 bis 3 Stunden rapide bergab. Vorher hatte sie nur irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Apfelbier. Ich glaube, wollte die Marke nicht sagen, aber es fängt mit Summer an. Und Summer's Bier, egal.
Stimmt, das trinkt man ja bei euch
genau.
Da oben.
Und die haben das da eben getrunken und davon wird man jetzt nicht so schnell. Ne? Betrunken. Auf jeden Fall hat sie auch noch Zuckungen gehabt. Da war irgendwas drinne wahrscheinlich. Mal gucken, toxikologischer Bericht kommt dann bestimmt. Und ich fand es nur witzig, wie der Security immer noch drauf bestand, bis dann raus. So, und habt ihr es jetzt gesehen, dass sie bewusstlos war? Ich so, also ich rede mit ihr die ganze Zeit. Ja, aber sie war bewusstlos. Als du mit mir draußen stand, war sie bewusstlos. Ja, ist ja gut. Dann war sie doch.
Also irgendwie haben alle immer auch mehr Ahnung von Medizin als man selber. Das scheint so das Problem zu sein. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Pause.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Und wir sind zurück,
aus der Pause. Ich habe noch eine Sache, die fand ich ganz toll. Der Mario Krammel, Chefarzt aus Wien, hat uns angeschrieben, hat uns gefragt, ob wir nicht das Projekt Puls.at, also puls.at, hier unterstützen können. Und das machen wir natürlich super gerne. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal in den sozialen Medien ein bisschen verbreiten. Die sind ja auch Meister der QM, muss man sagen, mit ihrem Fisu, mit dem Field Supervisor, ja, der ja quasi QM direkt an der Einsatzstelle lebt. Und man hat sich hier aber jetzt mal verpflichtet, den Leuten wieder eine Erste-Hilfe-Kampagne aufzudrücken. Ja, und bei uns heißt es immer prüfen, rufen, drücken in Deutschland. In Österreich, in Wien, hat man daraus einfach mal rufen, drücken, schocken gemacht. Ja, man gedeiht also hier dem Defibrillator eine wichtige Aufgabe zu und sie ist wichtig, denn man hat hier festgestellt, dass gerade viele, viele Herzstillstellen bzw. der plötzliche Herztod eben auch mit einem Kammerflimmern vorher einhergehen und dementsprechend es auch wichtig ist, nicht nur dann zu drücken, sondern auch mal einen Defibrillator anzuschließen, um möglicherweise das Kammerflimmern zu verhindern. Eine ganz tolle Kampagne, die wir euch heute gerne in die Shownotes packen zum Draufklicken, zum Anschauen und die machen auch mal ganz tolle Videos, muss ich sagen. Ne? Die sind ja mit Shorts alles mit dabei und hauen jetzt so richtig raus auf der Werbekampagne.
Die Wiener oder Puls.at?
Puls.at und die Wiener aber auch. Immer wieder spannend. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf gucken. Eine schöne Aktion, die jetzt gerade wieder rangeht. So ein bisschen im, weiß gar nicht, wie dieser Style heißt, Pop-Up-Style. Ja, genau. Ne, macht die Stadt Wien mit, machen alle mit. Und gerade bei denen haben wir auch schon festgestellt, beziehungsweise haben sie uns ja gesagt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit für Menschen, die eine Reanimation haben, da wirklich hochgestiegen ist. Höher, ich glaube bei 50-60%. Das ist eine Menge. Wenn man bei uns so guckt, 20-30%. Ja.
Ich habe jetzt letztens auf LinkedIn irgendeinen Notfallmediziner aus Cork gesehen, das ist in Irland, und der hatte irgendwie eine ROSC-Rate bei den Patienten, wo er dabei war, von 55%, 59% und liegt damit weit über dem, was Deutschland zu bieten hat, wo man sich dann wieder fragt, okay, was machen die Iren anders?
Was machen die
Warum
Iren?
Klappt das da? Hey. Wobei ROSC ja nicht bedeutet, also...
Genau. Das heißt nicht, dass man immer überlebt.
Also ROSC, Spontankreislauf, Return of Spontaneous Circulation, bedeutet ja im Prinzip nur, der Patient hat wieder einen Rhythmus. Also wir geben auch viele Patienten, ich weiß ja nicht, ob der die mit so lange mit Adrenalin zuballert, bis das Herz einfach wieder
ich
anfängt.
Ich habe einen Rhythmus, hey, das ist in der Statistik, im Reha-Register
ja,
hier.
Perfekt. So, was jetzt nach mit die Sintflut, jetzt ist mir egal, ich bin wieder weg. Mal wieder einen Rhythmus erzeugt.
Also wir erfassen bei uns im Rettungsdienst und ich denke in vielen anderen auch, in so einem sogenannten Reha-Register, wie es den Patienten denn danach ergangen ist. Also erstmal alle Reanimationen sowieso. Waren sie erfolgreich, nicht erfolgreich oder war es gleich eine Todesfeststellung oder aber auch sind Patienten mit neurologischem Defizit oder ohne dann aus der ganzen Sache wieder rausgegangen. Das wird alles erfasst, sofern unsere Notärztinnen und Notärzte das Ganze dann auch ausfüllen. Aber bei uns zum Beispiel werden sie auch wirklich auch von uns als Notfallsanitäter dazu schon gedrängt, genötigt quasi, das auszufüllen. Um eben hier auch Statistik zu führen und da weiter zu gucken. Ne? Das kommt immer vor. Und muss ich wieder auf meine Kappe nehmen, in Anführungsstrichen. Wir hatten eine Telefonreanimation, das wird übrigens auch erfasst, von einer Dame, die schon wirklich betagt war mit ihrem älteren Herrn und die hat wirklich in ihrem hohen Alter versucht, eben noch ihren Mann auf dem Pflegebett zu reanimieren. Wir kamen da wirklich rein und sie hat saß auf ihm drauf und hat da wirklich noch ordentlich gedrückt.
Nicht schlecht.
Also krass und hat wirklich weitergemacht, hat uns nur kurz die Tür dann, die Tür war schon offen. Tat mir wirklich extrem leid. Wir haben es nicht geschafft bei ihm. Er war auch multimorbide, sehr stark schon. Ne? Und gerade auf dem Bett ist es ja sehr ineffektiv leider. Das haben wir jetzt auch nicht gesagt, aber letzten Endes hat sie es auch schon festgestellt, und fand es auch gut, dass wir nachher dann auch aufgehört haben, denn ihr Mann sagte selbst, er möchte nicht nochmal ins Krankenhaus. Das kann dann vorbei sein.
Dann müsste man ja eigentlich in der Feuerwehrleitstelle in den Algorithmus einpflegen, bevor man diese Telefonreha anbietet, gibt es eine Patientenverfügung. Sonst lässt man den Angehörigen auf demjenigen rumdrücken und am Ende heißt es, das wollte der alles gar nicht.
Aber du kennst das, wenn man nach irgendwas fragt, wie den Medikamentenplan zum Beispiel, dann laufen die Leute los und kümmern sich nur noch um dieses Problem. Da könnte man es triggern, dass die dann versuchen, die Patientenverfügung zu finden. Warten Sie, ich guck mal kurz und würde damit Zeit, ja, wieder kaputt machen. Ne? Also das.
Aber man sollte ja schon wissen, ob man da mal drüber gesprochen hat, so, aber.
Wir machen nicht alle.
Ja, guckst du nicht rein.
Ja, wäre so, aber wenn dann erstmal anbieten und ein Doktor vor Ort oder wir können das ja immer noch, war bei uns dann auch so, einmal prüfen und sagen, Jungs, ihr könnt aufhören, ja.
Wir waren jetzt bei einer Patientin, ältere Dame gestürzt, haben irgendwie Jugendliche angerufen, kommen in die Wohnung rein, zugemüllt. Mhm. Der erste Kassenzettel, nach dem ich gegriffen habe, der war von 2002, da lag nur Müll. Ich griff nach einem Stück Papier, um mir eine Nummer aufzuschreiben, einfach 2002. Ja, wo ich überlegt habe, Alter, als dieses Ding, was ich gerade angefasst habe, da war ich 6 Jahre alt, als das gedruckt wurde und jetzt schreibe ich da drauf, das war schon krass. Jedenfalls alles zugemüllt, die Dame auch nicht mehr wirklich in der Lage, sich selbst zu versorgen. Da haben wir gesagt, haben Sie denn Kinderangehörige? Ja, alle in Holland. Wo ich mir denke, wie kann man denn in Holland, nach Holland sich verziehen und seine Mutter dann da alleine irgendwo in Köln leben lassen? Und dann haben wir den, also es war klar, so wie das da der Zustand war, du konntest sie nicht mehr zurück in diese Wohnung entlassen, nachdem sie im Krankenhaus war. Wir haben sie jetzt ins Krankenhaus gebracht, mal schauen, was draus wird. Aber ich habe dann irgendwie händeringend dann da die Nummer von der Tochter ausfindig gemacht. Dann rief ich die Tochter an. Ja, okay. Mhm. Sag ich, wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Mutter? Ja, vor einer Woche. Sag ich, aha, weil das ist hier kein Zustand. Haben Sie das mal gesehen, wie das hier aussieht? Also das ist ja nicht in einer Woche entstanden. Ja, ja, da haben Sie recht, da muss was passieren. Sag ich, ja, warum tun Sie denn nichts? Also Sie können doch Ihre Mutter nicht in so einem Saustall leben lassen. Ja, sie will das nicht. Es wäre schon mal ein Heimplatz organisiert worden, aber sie wollte das nicht. Sag ich, also so wie das hier aussieht, kann sie das eigentlich gar nicht mehr selber entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Und das aber auch so, ja, wenn sie nicht möchte, dann lassen wir sie halt in diesem Elend leben. Dann ist mir das egal, dann komme ich einmal die Woche zu Besuch. komme in diesen Saustall rein, wo alles sich türmt, nur Zettel rumliegen, alles, also es war Chaos, nichts gewaschen, alles verdreckt, dass die halbe Bettseite voll mit Müll, ja, dann lasse ich meine Mutter halt einfach so leben, wenn sie das nicht anders möchte, also irgendwo,
Du meinst so ein bisschen Fürsorge trotzdem als Unternehmen, ne? Also dass man da doch eher drauf einwirkt, anstatt sich zu verkrimmeln. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige es echt versucht haben. Ne? Weiß jetzt nicht, wie es da war. Also wirkt ein bisschen laissez-faire von ihr. Aber einige versuchen es ja. Und man kann aber dann letzten Endes nichts gegen den Willen machen und sagen, ja, dann kannst du halt nicht ins oder gehst halt nicht ins Heim. Das ist wirklich immer eine schwierige Sache. Da bin ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger, auch immer zu sagen, ja, wie können sie nur? Sondern wirklich daran zu gehen, haben sie es versucht? Okay, ja, es ist schwierig, haben sie schon mal mit den und den Methoden. Manche sind auch gar nicht aufgeklärt. Es gibt auch wirklich wenig Aufklärung, welche Möglichkeiten Angehörige, aber eben auch die Betroffenen haben. Ne? Es muss ja nicht gleich ein Pflegeheim sein. Es kann ja auch ein betreutes Wohnen sein. Es kann eine Kurzzeitpflege, eine Tagespflege sein, Tageseinrichtung. Immer auch was Tolles. Ne? Wir hatten letztens auch eine Dame, die viel rumgereist ist, Veterinärin. Es geht jeden Tag, sagt sie, noch selbst so 10 Kilometer bis 20 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und die ist einfach nur einsam gewesen und sie ruft uns öfter an und hat halt gesagt, eigentlich würde ich gerne ein Pflegeheim. Einfach, damit ich nicht alleine bin, damit ich mit Leuten
aber
zusammen bin.
Aber es gibt ja diesen Mini-Mental-Status-Test, mit dem kannst du ja zum Beispiel eine Demenz- oder Alzheimer-Erkrankung bestimmen oder das absehen und da ist eine Übung unter anderem auch, dass du zum Beispiel zeichnen musst, so der Klassiker, so eine Uhr. Und ich habe mir ja, du kannst ja schon am Schriftbild erkennen, ob jemand geistig noch ganz da ist. Und die Zettel, die sie da geschrieben hat, das war Kraut und Rüben. Das hat keiner mehr irgendwie entziffern können. Und das war für mich ein klarer Hinweis dafür, dass diese Dame eigentlich nicht mehr wirklich in der Lage ist, für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Und, sie dachte auch, wir hätten das Jahr 1999. Mhm. Insofern, mit ein bisschen Nachdruck wäre man da sicherlich schon weitergekommen.
Sozialamt, ja. Also irgendwie was in die Richtung gucken.
Ja, wir haben das jetzt dem Arzt übergeben, so. Wir haben ganz klar gesagt, die kann nicht mehr zurück in diese Wohnung. Das ist ein Saustall. Kollege meinte aus Spaß, eigentlich müssten wir den Herd anlassen, dann hat sich das Problem erledigt. Aber
hallo.
Aber
ja. Nein. Oh.
So komischerweise brennen immer Wohnungen ab, wenn ein bestimmter Rettungswagen vorher einen Patienten aus dieser Wohnung gebracht hat. Woran könnte das
ist Ihnen
nur
das
liegen?
Aufgefallen? Nö.
Aber das ist so eine Wohnung, wenn jetzt sie da auszieht, da brauchst du wirklich mehrere Tage und so ein Spezialkommando, um diese Wohnung wieder so hinzukriegen, dass da jemand einziehen möchte.
Thomas Kuhn und, einfach holen, Tatortreiniger.
Ja, und wenn sie jetzt schon anfängt, auch mehrfach zu stürzen, also ich kannte sie tatsächlich schon gar nicht das erste Mal da, dann muss man halt mal was machen. Aber dann siehst du wieder der Rettungsdienst, wenn man auch die Rettungskräfte nicht schult, auf sowas zu achten, du kannst ja so eine Besatzung haben, die mit so einer Scheißegal-Einstellung da hinkommt. Ja, der Kollege ist schon was älter, der kümmert sich auch um seine Eltern, deshalb hat er dann Bezugspunkt zu. Und könntest du einfach sagen, okay, wir fahren sie jetzt ins Krankenhaus und dann kommt sie mit dem KTW zurück, der setzt sie einfach ab und tschüss, nachher die Sintflut.
Das sagen
und
wir manchmal
deshalb
auch. Ne?
Musst du aus meiner Sicht das Rettungsdienstpersonal, das einzige Personal, das hinter die Türen guckt, viel mehr darauf schulen, achtet mal auf so gewisse Dinge und macht dann bitte das. Das könnte ein Zeichen sein für Kindesmisshandlung. Mhm. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass für Gewalt in der Ehe, das sind Zeichen für starke Verwahrlosung. Solche Dinge einfach, weil die einzige Möglichkeit, das Finanzamt, das sind Zeichen für Steuererziehung, die einzigen Möglichkeiten, mal hinter die Türen oder hinter die Kulissen zu blicken in diesem Land, die hat der Rettungsdienst. Und das ist aus meiner Sicht eine noch viel zu wenig genutzte Ressource.
Ja. Genau, also auf Kindesmisshandlung sind wir auf jeden Fall geschult, häusliche Gewalt auch. Wir haben eine Taskforce auch bei uns in Rostock. Also wenn wir da sagen, häusliche Gewalt kommt auch tatsächlich von der Polizei, speziell eingesetzte Kräfte, die sind auch relativ fix da, um uns, aber auch eben den Angehörigen zu helfen und den Betroffenen zu helfen. Das ist eine coole Sache, aber ja, müssten wir viel mehr darauf geschult werden, auch viel mehr Zeichen sehen. Es gibt tolle Karten, die übrigens auch eingeschweißt sind, die auch ausgegeben werden von gewissen Hilfestellen bezüglich Kindesmisshandlung, gerade auch bei Kleinkindern. Welche Stellen können da betroffen sein? Welche sind nicht durch Stürze irgendwie verursachbar? Also das sind alles so Sachen, wo wir hingehen. Und wir gehen gerade so auch mal in die jüngere Generation. Ich würde jetzt mal versuchen, irgendwie so das den ist jetzt, Bogen das zu schließen. Ne?
Zum du Geist, es geht flussabwärts ja. mit dem Strom, genau, gegen den Strom in Richtung Schulsanitäter.
Ja, oft waren sie ja bei uns schon Gesprächsthema mit diversen Fragen, wo wir teilweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Und ich hatte jemanden, der war bei mir auf der Florianmesse, wo wir beide übrigens auch noch waren. Wir hätten schon wieder so viel zu erzählen, neben dem Hauptthema.
Ach, nicht, ne? Du glaubst gar nicht, jeder hat mich begrüßt mit: Ich dachte, du wolltest gar nicht hier sein.
So. Und dann war er doch da zu
und
mir
auch. Und der zweite Satz war: Wir waren schon bei Sammy, der hat uns rübergeschickt.
Ja, ihr, nee, kein Foto mit mir, geht mal zu Louis rüber. Nein, die hatten immer gefragt, ja, schade, dass der Louis nicht da ist. Also Louis ist da. Ehrlich? Ja, hier Halle 4 und so, HDG, einfach mal hingehen. Ja.
Wurde eigentlich mein Drückrekord noch getoppt an dem Morgen?
Nein. Also ich hatte ja am ersten Tag diese 100% und dann dachte ich so, ja, okay, ich drücke jetzt nicht mehr. Bei dir habe ich ja bei unserem Reanimationstest verloren gegen Louis. War ja klar. Ich war ja auch einfach nur kaputt.
Gingen wir noch mal. Aber du hast auch auf dem Kind reanimiert.
Ja, das stimmt. Und ich habe dann auch versucht mit einer Hand und dann war das ein bisschen komisch programmiert. Egal. Das lag an der Puppe. Fertig. So. Auf jeden Fall, der Schulsanitäter sagte zu mir so, also Christian, ich finde das total toll, dass ihr mal darüber geredet habt, aber was die da abgelassen haben, mit Ibuprofen geben und intubieren im Rettungs- und Schulsanitätsdienst, glaub mir, es gibt auch Schulsanitäter, die machen das richtig, ja, und die wissen auch, wo ihre Grenzen sind und ja, das fand ich gut auf jeden Fall, da kamen noch so ein paar andere und die haben dann eben auch gefragt, mach doch mal was über den Schulsanitätsdienst und bei der Recherche, ich habe ja früher selbst Schulsanitätsdienst gemacht, du warst noch kein Schulsanitäter.
Ich war nie Schulsanitäter. Das kann ich mir leider nicht auf die Fahne schreiben.
Ja. Ich hatte tatsächlich das große Glück, ersten Schulsanitäter zu sein in einer anderen Schule, wo ich dann nochmal einen Schulwechsel gemacht hatte, weil wegen anderer Gründe, egal. Auf jeden Fall hatte ich dann das Glück, dass ich 10.000 Euro für meinen Schulsanitätsdienst bekommen habe. Das ist natürlich so, boah, Alter. Ja, gab einen coolen Fonds. Einen europäischen Fonds, der berufsbegleitende Projekte eben gefördert hatte und dementsprechend hatten wir das gewonnen. Also ich habe da vorgesprochen und die fanden das alle ganz toll und schwupps hattest du einen Schulsanitätsdienstraum in der Schule, hattest Ausstattung, Schulungsausstattung und natürlich auch zum Behandeln, was du in anderen Schulen teilweise vermisst. Wir hatten sogar eine Schaufeltrage. Frag nicht, das lag
da nicht musst du dich mal. Die Geschichte ist auch schon wieder so lustig, da musst du dich mal unterhalten mit dem Gründer oder dem Geschäftsführer der Rest Quality Rettungsdienstschulen, Philipp Uttermann. Seine Lieblingsgeschichte ist nämlich, dass er damals Schulsanitäter war. Ja. Und der heißt damals, da gab es, ich weiß nicht, wo das war, da gab es jedenfalls so einen Dorfkönig, ja. Und der ist zu dem hin und hat dem Geld abgeluchst dafür, dass die einen KTW bekommen und sich sogar mit einem Funkgerät einbuchen konnten.
Herrlich.
Also, ja, tatsächlich. Krass. Also die konnten dann, es ist ganz kurios, die Geschichte musst du dir mal von ihm erzählen lassen, aber auch er hat da Kohle locker gemacht für den Schulsanitätsdienst. Ich sehe den Schulsanitätsdienst ja eigentlich natürlich wichtig, dass es den an der Schule gibt, aber für mich ist das eigentlich aus meiner Sicht so das beste Mittel, um früh Nachwuchs zu gewinnen, seitens dann für die Johanniter-Jugend oder die Jugendorganisation, aber auch für den Rettungsdienst an sich, um für dieses Thema zu begeistern, Erste Hilfe breit zu treten und dieses wirklich dann an der Schule retten, in Anführungsstrichen, sollte dann aus meiner Sicht so eher ein nachrangiges Ziel sein. Es geht natürlich auch da in dem Alter darum, dass die Leute Lust und Spaß haben und dass sie sich dann für den Rettungsdienst so sehr begeistern, dass sie optimalerweise sich dann dafür entscheiden, auch dann dahin zu gehen. Man muss ja jetzt sagen, jetzt kommen wahrscheinlich wieder 1.000 E-Mails davon, die uns erzählen, dass an der Schule immer der heißeste Scheiß abgeht, aber es ist ja jetzt, bei mir an der Schule zumindest, da war zweimal im Jahr ein RTW vielleicht und das war auch nie irgendwie was anderes außer Kopfplatzwunde oder, da muss ich übrigens meine Mutter, die wird's hören, die war auch hier, ja, da bin ich umgeknickt beim Basketballspielen, hat die Schule meiner Mutter angerufen, was sollen wir machen, meint sie, rufen Sie den Rettungswagen, da kommt der schneller dran, also ja, nur mal dazu.
Ja, aber jetzt ist sie aufgeklärt, also sie hört uns ja auch.
Genau. Aber ja, ansonsten hatten wir keinen Schulsanitätsdienst und man ist trotzdem über die Runden gekommen. Man hat es trotzdem überlebt. Die Sterbequote an der Schule war nicht allzu hoch. Was ich aber sehr gut finde, ist, das wirkt dann so vielleicht ein bisschen kurios, aber eigentlich ist es dann doch sehr gut, wenn es dann wirklich so 5, 6 Leute machen und dann kommt es zu einem Notfall und dann wird wirklich sehr früh schon eingewiesen, dass du quasi nur so einer Menschenkette nachfahren musst und dann bekommst du natürlich auch eine kleine Übergabe und das finde ich zum Beispiel dann schon immer sehr gut. Also das ist eigentlich so das Wichtigste, wie komme ich wohin? Und dieses Einweisen ist aus meiner Sicht schon fast das Relevanteste für uns. Die Messwerte erheben wir eh nochmal. Und natürlich, wenn jemand gut drücken kann, der vor Ort ist. Aber jetzt so für den Standard-Kreislauf-Einsatz ist ja ganz kurz umgekippt beim Sport oder so. Dann geht es, glaube ich, aus meiner Sicht für uns nur darum, wie kommen wir jetzt wohin? Wie müssen wir anfahren? Und wenn dann da so eine gute Kette gebildet ist, wo man einmal durchgewunken wird und direkt abgefangen wird, ist das schon sehr, sehr gut.
Erstmal eine komplette Zusammenfassung von Louis Teichmann hier zum Schulsanitätsdienst. Einfach mal alles durch existiert. Nein, also man kann...
So, danke. Ich bin dann auch raus. Der Chris unterhält euch noch 15 Minuten.
Ja, genau. Nee, da kann man ja... Also generell gibt es ja Schulsanitätsdienste quasi in zwei Formen. Und zwar habe ich sie einmal schon früher in der Grundschule gemacht. Also nicht... Ich war dann der Gruppenleiter, war dann mit Grundschulkindern unterwegs, hat man dann eher nicht Schulsanitätsdienst genannt, sondern einfach junge Sanitäter oder Erste Hilfe in der Grundschule. Es gab früher übrigens auch schon zu DDR-Zeiten, da hieß es dann eben die jungen Sanitäter, irgendwann hat man es Schulsanitätsdienst genannt. Ich weiß gar nicht, wie man es im Westen genannt hat damals.
Ja, mir ist da auch, wollte es nicht aussprechen, mir sind da auch so ein paar Vergleiche für einen Jugenden dann eingefallen. Hm. Gab es ja auch schon dann andere Jugenden.
Ja.
Aber genau, das ist eigentlich ja nichts ungewöhnlich, dass man früh versucht, so Jugendliche so für solche Themen der öffentlichen Sicherheit, in Anführungsstrichen, Gefahrenabwehr zusammenzuscharen. Gibt es auch eine Ich glaube, es gibt sogar auch eine Polizeijugend.
Ja, das gibt es, glaube ich, die junge Polizei, ne? Also heißt es ja jetzt auch. Aber das sind dann auch schon jüngere Erwachsene. Ja, aber nee, man versucht natürlich in der Grundschule auch schon diese Sozialverantwortung zu erziehen, aber eben auch dieses, an wen wende ich mich? Ne? Wie rufe ich um Hilfe? Ich habe letztens gesehen, es gibt irgendwie in Iserlohe oder so.
Laut und deutlich, bitte.
Ja, es gibt in Iserlohe oder Iserlohe ein kleines Dörfchen, das heißt Floriansdorf. Ja, das ist quasi ein Feuerwehrdorf für Kinder, wo den Kindern in Häusern beigebracht wird, wie man zum Beispiel um Hilfe ruft, wie man sich verhält, wenn es in der Wohnung raucht und wie man vielleicht sogar ein ganz kleines Feuerchen löscht und was man nicht machen sollte, um ein Feuer zu verursachen. Sehr toll gemacht, hat mir sehr gefallen, muss ich mir unbedingt mal angucken.
Ja, wenn du es dir wirklich mal angucken willst, dann musst du immer nach Aachen fahren, weil da steht das, das Floriansdorf. Und,
sehr cool.
Genau, da gibt es einen einsamen Feuerwehrmann im Leuchtturm, der ist dann dafür verantwortlich, diese ganzen Kita-Gruppen da immer durchzuführen. Aber genau, da gibt es dann Verrauchung, da gibt es an jedem Gebäude so ein anderes Thema. Das ist eben Brandschutzschulung schon früh, auch natürlich Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes einer Feuerwehr und ein sehr coole Methode.
Genau.
Das zu machen.
Und so ist es halt im Schulsanitätsdienst auch, wie gesagt, in der Grundschule, dann in der weiterführenden Schule, da geht es dann eben so richtig los, da gibt es dann richtig Erste Hilfe. Die meisten Schulsanitäter lernen dort, oder kriegen dann meistens auch einen Erste-Hilfe-Kurs richtig, ja, diesen 9 Stunden Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt übrigens auch vom Bund gefördert teilweise Erste-Hilfe-Kurse so ab 16 oder 15, wo man dann extra für Jugendliche sowas entwickelt hat. Macht nicht jede Organisation. Ich weiß nur, dass es einfach mal initiiert und vom Bundesministerium finanziert wurde. Hab mich jetzt aber nicht weiter belesen, wie das Ganze heißt. Ich weiß einfach nur, Erste Hilfe ist auf jeden Fall schon mal Grundwissen, das gehört mit dazu. Problem ist immer so die Organisation und da fragen uns auch immer sehr viele, hey, ich würde auch gerne in meiner Schule einen Schulsanitätsdienst aufmachen, wie kann ich das machen? Und das geht leider, erstens muss es durch die Schule auf jeden Fall genehmigt werden, beziehungsweise auch einen Raum dafür geben oder die Möglichkeit. Es muss nicht immer eine Lehrkraft sein, es muss auch nicht immer ein Wahlpflichtunterricht sein, es geht auch ein Ganztagesangebot und dafür kann man sich Hilfe von den Hilfsorganisationen holen oder aber ihr habt vielleicht sogar einen Schüler, der selbst in der HIORG ist oder selbst Gruppenleiter ist und das anleiten kann. Es geht aber auch als Lehrer, wenn man zum Beispiel als Lehrer im Sanitätsdienst ist, geht das oder könnten die das auch machen. Muss man aber mal gucken, ob die sich wirklich noch mehr Stunden ans Bein binden wollen, denn das ist immer so das große Problem eben bei den Lehrkörpern, die da dann meistens dann doch so eine Gruppe nicht machen wollen. Aber wenn, dann finden da meistens dann so ein Schulsanitätsdienst jede Woche statt. Man sitzt dann in Arbeitskreisen zusammen, in irgendwelchen Wahlpflichtunterrichtfächern. Hatte ich übrigens auch, da musste ich Noten vergeben. Das war mal spannend. Und irgendwie auch komisch, weil ich fand, das hat immer so ein bisschen was von Unterrichtscharakter gehabt. Aber die eine Schule hat tatsächlich mal Wahlpflichtfach gemacht mit uns.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, aber war immer spannend. Das meiste wird von Ehrenamtlichen betrieben. oder auch unterstützt. Und das ist halt immer so das Schwierige, die Ehrenamtlichen zu finden, die sich das dann auch im Schuljahr wirklich ja, mit ans Bein binden, um es mal negativer auszudrücken. Denn es ist halt immer viel, viel Arbeit, da auch immer wieder was zu machen. Aber die meisten macht Spaß. Also das, was ich so erlebt habe, die meisten macht Spaß. Man züchtet sich dann ja auch immer noch weitere Gruppenleiter zusammen, die das dann im Endeffekt machen. Und in der Schule haben natürlich auch ältere Schüler die Möglichkeit, schon so eine Gruppenstunde zu leiten. Ja, es müssen nicht immer ein Erwachsener sein. Wichtig ist aber, dass es in der Schule stattfindet, dass es unter Verantwortung und möglicherweise auch Aufsicht eines Lehrers ist. Aber es muss nicht immer ein Lehrer auf jeden Fall dabei sein in den Gruppenstunden. Da lernt man dann Erste Hilfe. Wenn man das durch hat, geht man dann natürlich tiefer in manche Krankheitssachen rein. Kann zum Beispiel auch Blutdruck messen lernen, kann Puls messen lernen.
Intubation.
Ja, in einem Schulsaal ist auch Intubation scheinbar. Ja.
Gibt ja Schulen, wo mehr intubiert wird als Notsan in seiner ganzen Karriere.
Ist so. Na, also oft ist es erstmal so, jede Schule hat ja auch, was die Ausstattung betrifft, ja gewisse, wie nennt man das denn, Gefahren, irgendwie hat es ein Wort. Eine Gefährdungsbeurteilung, so heißt es. Ne? Und je nachdem muss eine Schule dann eben auch mit Erste-Hilfe-Material ausgestattet sein. Ihr könnt aber nicht davon ausgehen, dass die Schule immer grundsätzlich ein Blutdruckmessgerät da hat oder ein Blutzuckermessgerät oder ein Stethoskop oder noch krassere Sachen. Nicht mal ein Defibrillator ist verpflichtend an der Schule, was ich schade finde übrigens. Denn so ein Ding.
Also das wäre so die einzige Sache, wo ich sagen würde, ja, das muss eine Schule haben.
Finde ich auch.
So ein Defi.
Ja, so ein Kinder- und Erwachsenen-Defi einfach. Ne? Das gerade öffentliche Einrichtungen, wo ja auch gerne mal Veranstaltungen außerhalb des Schulalltags stattfinden. Ja, sprich, da gibt es manchmal eine Aula, treffen sich dann, keine Ahnung, der Gesangsverein der Senioren oder so. Oder es gibt mal eine schöne Schulaufführung, wo Oma und Opa auch mit dabei sind. Und warum nicht einen Defibrillator an jeder Schule haben? In Amerika, in der Highschool, hatten wir an jeder Schule, an jeder öffentlichen Einrichtung gab es ein AED. Ja, nur in Deutschland schaffen wir es irgendwie noch nicht. Da wird es einfach tatsächlich noch nicht gefördert. Und ja, so finanzieren sich Schulsanitätsdienste tatsächlich durch Elternbeirat, durch einen Förderverein, durch Spenden. Ja. Auch das Übungsmaterial muss ja irgendwo herkommen und das kriegt man auch nicht immer einfach von der Schule so gestellt. Es sei denn, es gibt alte Verbandkästen. Dann freut sich aber jeder Schulsanitätsdienst und jede Schule über altes Verbandmaterial. Also ihr müsst es nicht immer wegschmeißen oder irgendwie bei anderen Organisationen abgeben. Man kann auch manchmal bei den Schulen nachfragen, ob die so ein SSD haben. Und das da einfach abgeben, da freuen sich die dann auch. Können sie wieder ein bisschen üben.
Damit die dann da das Schwein schlachten können.
Ja, genau.
Um dann da richtig Trauma zu üben.
Genau.
Packing.
Aber generell ist der Gesetzgeber, der Schulträger vor allen Dingen gesetzlich verpflichtet, Erste-Hilfe-Material natürlich zu stellen. Ja, und nach § 5 des Schulgesetzes oder der meisten Schulgesetze ist es dann eben auch so, dass man versuchen muss, jedem Schüler die beste, möglichste Erste-Hilfe anzugedeihen. Das heißt, so ein Schulsanitätsdienst, der kann dann schon mal gerufen werden, wenn es dann brenzlig wird. Aber unter der Voraussetzung, dass die Schüler natürlich unterstützen, das Ganze ergänzen, die endliche oder die letztliche Verantwortung hat aber immer noch die Schulleitung / der Lehrkörper. Ne? Das heißt, die können euch nicht einfach allein lassen und sagen, ja, macht mal. Das müssen immer noch die Kolleginnen und Kollegen der Lehrer daneben machen.
Also eigentlich braucht man einen Schularzt. Jede Schule. Dann hast du die bestmöglichste erste
Hallo.
Hilfe.
Nein, wir substituieren das jetzt einfach mit Schulsanitätern, ja, den Schularzt. So wie.
Ja. Na, was die Ärztekammer wohl dazu sagt, dass jetzt Schulsanitätern den
Arzt. Das geht ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall interessant, weil ich erlebe gerne auch mal Schulsanitätsdienste, wo es dann heißt, wo ist denn der Patient? Ja, da macht der Schulsanitätsdienst, der kümmert sich drumherum. Ich bin mal wieder im Sekretariat. Und dann stehen da wirklich nur Schulsanitäter, super kompetent oft bei denen, die wir besuchen, ja, und auch super nett und ruhig mittlerweile, weil die öfter mal Notfälle haben, dann die ein, zwei Schulen, wo wir sind. Aber letztendlich muss ich dann immer sagen, wo ist der Lehrer? Nee, wir kümmern uns schon drum. Wo ist der Lehrer? Wir müssen jetzt mit einem Lehrer sprechen. Irgendjemand muss die Verantwortung ja dafür tragen und das dürft ihr leider nicht, aber ihr könnt mir schon mal die Werte geben. Und habt ihr eine Gesundheitskarte schon rausgeholt? Das ist immer gerne mal.
Das ist eigentlich die wichtigste Frage, wichtig. KV-Kärtchen.
Wo ist das Kärtchen?
Wobei es ja zumindest bei Unfällen ja eh immer über die Unfallkasse bei uns NRW läuft. Ja.
Ja. Genau.
Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas auch gibt, Unfallkasse,
nee,
MacBomb oder
im
so.
Osten gibt es sowas nicht. Wir bezahlen das alles noch selbst. Nein, natürlich.
Gibt's keine BG.
Gibt's keine BG. Nein, aber so sind die Schutzsanitäter ja übrigens auch abgesichert, ne? Über die Versicherungsfrage, also die gesetzliche Unfallversicherung. Das heißt, wenn ihr dort tätig werdet, euch verletzt oder irgendwas kaputt macht.
Im Rahmen der Intubation.
Genau, im Rahmen der Intubation. Genau. Euch jemand den Finger abbeißt, ne? Dann seid ihr davor natürlich geschützt. Genauso bei Schulveranstaltungen, sofern es von der Schule auch organisiert wird und ausgeführt wird und ihr da als Schulsanitätsdienst mit dasteht und ein bisschen aufpasst, dann seid ihr da auch geschützt. Ne? Das macht der Gesetzgeber. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Aber alles außerhalb dessen, ja, wenn ihr euch jetzt sagt, ja, wir würden mal den Schulsanitätsdienst gerne buchen für unsere Sportveranstaltung vom SV Schieß mich tot, Köln, dann ist das natürlich nicht mehr in Ordnung und vor allen Dingen auch nicht rechtens, denke ich mal. Da solltet ihr euch bitte auch nicht drauf
einlassen. Also da würde ich jetzt tatsächlich dann doch auf einen richtigen Sanitätsdienst zurückgreifen.
Ja, ist so.
In Anführungsstrichen richtig.
Ich habe sowas schon erlebt, wirklich. Dass ein Schulsanitätsdienst irgendeine Fremdveranstaltung absichert, weil die das toll finden und weil die so eine tolle Tasche hatten und der eine Kumpel hat noch dies und dann haben die alle ihre Westen um und denkst so, was?
Ja, das sind Geschäftsleute, die wissen, die expandieren
ja.
Vom Schulsanitätsdienst in die Welt.
Ja, das geht nicht und das ist das, was Louis vorhin ja auch so meinte, man möchte natürlich immer retten im Schulsanitätsdienst, das kann ich auch voll verstehen, genauso wie wir das ja auch wollen, nachdem wir aus der Schule raus sind, nachdem wir unser Examen gemacht haben oder da wollen wir auch erstmal alles anwenden, was wir so gelernt haben, aber sachte, ja, nutzt das für eure Erste-Hilfe-Kenntnisse, bloß bitte passt immer auf die gesetzlichen Grundlagen auf, ja, niemals das Ganze alleine machen, immer einen Erwachsenen dazu holen und einen Lehrkörper vor allen Dingen mit einbinden, das Sekretariat im schlimmsten Fall dann auch mit einbinden.
Wobei natürlich im Zweifel die Schulsanitäter mehr Ahnung haben als der Lehrer. Der Lehrer kann ja im Prinzip nur irgendwie, der hat ja wahrscheinlich gar keine medizinische Ausbildung, sondern der macht das wirklich mit denen, das wäre ja mal sinnvoll.
Ja.
Eigentlich.
Ja, also bei dir im Nordrhein-Westfalen empfiehlt zum Beispiel die Unfallkasse, dass mindestens bis zu 20% der festangestellten pädagogischen Personals erstmal in Erste Hilfe geschult sind. Das heißt aber nicht, dass die das dann jedes zweite Jahr wieder machen müssen. Ne? Viele BGs setzen das voraus, finde ich cool, dass sie sagen, hey, alle zwei Jahre Auffrischung, ja, aber man kann nicht davon ausgehen. Und dementsprechend finde ich es gut, einen Schulsanitätsdienst zu haben, dort eben Leute zu haben, die sich die ganze Zeit mit Erste Hilfe beschäftigen und das auch wirklich gut leben. Ne? Das erleben wir bei uns auf dem Discord-Server auch, da unterhalten sich auch immer wieder drüber und wir im Einsatz eben auch.
Du bist noch auf unserem Discord-Server?
Ja, ich pirsche da gerne mal rum und gucke mir auch einfach nur an. Manchmal lese ich auch einfach nur oder höre einfach nur mal zu, aber dann sehen sie meistens, wenn ich dazu komme. Sie fragen ja auch immer noch, wann du mal endlich mal da bist.
Ja, ich habe, also das ist...
Ich weiß.
Ich bin... so wenig am Computer. Ich würde auch gerne viel mehr wieder auf Twitch sein. Was heißt viel mehr mal wieder auf Twitch sein? Aber ich schaff's einfach leider nicht.
So. Naja, da kommen wir bestimmt noch mal drauf. Und irgendjemand fragte uns auch letztens, ob wir mal eine Abteilung Schulsanitätsdienst auf dem Discord-Server aufmachen. Schreibe ich euch ein. Bin mal gespannt, was da so bei rauskommt. Und dann erzähle ich dir das nächste Mal, was Schulsanitäter wahrscheinlich jetzt noch alles machen. Ich gehe davon aus, sie nähen mittlerweile auch schon Wunden zu an der Schule.
Also. Ich überlege ja, ob ich nicht mal diesen Erste-Hilfe-Ausbilder machen soll.
Das wäre witzig. Schein. Das wäre cool.
Den hast du ja schon in 7 Tagen.
Ja, oh, kommt drauf an. Bei Rest Quality wahrscheinlich, ne? So schnell oder wie?
Oder ich glaube nicht, dass die Rest Quality das anbietet. Nee, jetzt beim ADAC habe ich jetzt mal geschaut, da kannst du es in 7 Tagen machen. Ist ja jetzt nicht die Welt.
Mehrere Wochenenden verbringen mit Didaktik. Ne, und anderen erwachsenen pädagogischen Sachen und so weiter. Aber 7 Tage, krass, das muss ein richtig harter Crashkurs sein, sehr lange Tage dann. Warum nicht? Ne. Letzten Endes.
Ja, sind wahrscheinlich 7 mal 8 Stunden.
Ne? Ja. Letzten Endes hast du ja auch, ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, hast aber so ein Leitfaden dann auch mit, ne, schönen Lehrplan quasi, wie du dann vorgehen sollst mit Material. Und der Rest, ja, der ergibt sich dann einfach. Aber wichtig, bei Rettungskräften in Erste Hilfe, man darf nicht so zu sehr übers Ziel hinausschießen bei Erste Hilfe Kursen. Aber wäre cool. Können sie sich mal austauschen. Und eine fragte übrigens auch, wann wir denn das erste Mal auf dem RTW fahren. Ich weiß noch nicht, wie wir es umsetzen sollten.
Das wird noch dauern.
Aber wir kriegen es bestimmt irgendwann mal hin. Mindestens auf den Sanitätsdienst. Und dann gucken wir mal, ob wir da wenigstens auf dem RTW oder auf dem KTW dann mal sitzen und berichten, was so passiert ist beim Ponyreiten, bei der Beaufsichtigung. Wer weiß. Das kriegen wir schon noch irgendwann hin. Vielleicht kriege ich ja noch mal jemanden bei mir bezirzt, dass du doch mal bei uns fahren darfst. Spätestens im November, wenn nämlich die neuen RTWs bei uns kommen. Ich wurde gestern auf den neuen RTW eingewiesen, damit ich die Kollegen dann quasi unterweisen kann. Und schicke Sache, was Fahrtech da so baut. Bin ich schon begeistert. Also hydraulische Trage hat mir schon mal gefallen, aber was da drinnen so drin ist, also es ist ja wirklich so viel Hightech mittlerweile, wie allein wie die Heizung und die Klimaanlage funktioniert und was da für Unterfunktionen alles mit drin ist, da beschäftige ich mich mehr mit der Heizung als mit dem Patienten mittlerweile, aber es ist alles möglich, um den Wagen schön warm zu kriegen, um dort Lichter einzustellen, um dort mit dem Kollegen vorne in der Gegensprechanlage zu reden. Also wir kriegen den RTW erstmal eine Woche, bevor er in Einsatz gehen soll, damit wir uns da erstmal dran gewöhnen, was das Ding alles kann. Ja, das wird cool. Und dann berichte ich euch dann auch mal, also viele Fragen, wann die reinkommen. Wenn sie dann da sind, sage ich Bescheid.
Ja, ja, da habt ihr neues Spielzeug. Da ist die ganze Wache erstmal da. Ja. Alle versammelt dann um diesen RTW. Alle Türen werden aufgemacht. Alles. Man kennt das ja.
Alles aufeinander gebaut. Oh toll, Schaufeltrag, was ist das denn?
Ja. Dabei hattet ihr ja erst einen neuen.
Ja, das kriegen wir auch immer wieder. Ihr habt doch einen neuen bekommen. Ja, wir kriegen jetzt halt nochmal einen neuen. Und unser neuer geht dafür auf eine andere Wache. Wir können sagen, dass unser eigentlich ein sehr gut gepflegtes Auto ist, was nach Weichspüler riecht übrigens. Weil ich da letztens mal so einen kleinen so ein Auto-Parfüm reingemacht habe hinten. Und ich hatte immer das Problem, dass es hinten einfach, es roch immer nach irgendwas, was du so im Rettungsdienst so alles riechst. Du kriegst diesen Geruch nicht mehr unbedingt raus aus dem Material. Egal, wie du es wäschst mit diesem Desinfektionswaschmittel. Und dann habe ich irgendwo mal an irgendeiner, an einer Stelle, wo man nicht so rankommt, einfach mal so einen schönen Duft reingemacht. Jetzt riecht es immer nach Weichspüler. Wie so aus der Waschküche. Finde ich gut. Naja.
Schönen Tannenbaum, ey, im RTW.
Genau. Zu Weihnachten dann Zimt. Junge. Ja. Und schuld ist übrigens der Tim, weil der hat mich drauf gebracht. Hier, bestell dir mal da und so und dann...
Ach ja, der Tim. So. Da weiß ich ja schon mal, wie es jetzt in den LFs der Feuerwehr und in den PTLFs riecht. Und bald dann auch in der Leitstelle.
Er hat irgendwas mit Kokos oder so. Naja. Riecht es dann wahrscheinlich immer danach. Kriegst du irgendwann Kopfschmerzen von, wenn du die ganze Zeit riechst.
Du kannst ihm übrigens mal die Tasse schicken. Kein Sprechwunsch vor dem ersten Kaffee. Das betrifft ihn nämlich bald.
Ja? Ach stimmt. Ja, das machen wir. Stimmt, der geht ja die Leitstelle, soweit ich hörte. Der Boris übrigens auch.
Ja, alle gehen in die Leitstelle. Alle in die
Leitstelle und lassen uns alleine rumretten. Ja, egal, komm. Ich muss jetzt heulen gehen. War schön mit dir.
Ja, mal wieder eine Stunde rumbekommen. Ist so. Mit nichts.
Ja, genau. Und beim nächsten Mal gucken wir, worüber wir wieder reden. Aber nächste Woche, muss ich auch wirklich sagen, habe ich wieder mehr Zeit, kann mich mehr vorbereiten. Dann gehen wir nochmal andere Themen an. Und hast du noch Dienst die nächste Woche? Bestimmt.
Ja, Montag habe ich Dienst.
Genau.
Dann habe ich am 31. erst wieder Dienst, aber nächsten Monat knallt es richtig, das kann ich dir sagen. Da habe ich
nur Dienst. Nur Dienst. Ja, ich war noch so nett habe einfach gesagt, ich gehe heute zu Hansa. Hansa gegen Kiel. Sicher da ab als Notsahn. Lauf wahrscheinlich mit dem Notarzt rum und dann gucken wir mal, wer hier die Tore schießt und wer die Patienten hier behandeln kann. Auch mal schön, Sanitätsdienst.
Aber, ja.
Gut.
Mal sehen.
Mein Lieber.
Alright.
Es war mir eine Freude und wir hören uns, ihr Lieben.
Ja.
Wir sehen uns spätestens wieder, fast Ende November auf der Show.
Bis dahin, tschüssi.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Also am Ende müssen wir immer noch arbeiten. So.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.